Vielen Dank, dass ihr uns so schön mit hineingenommen habt in diesen Gottesdienst, in die Gegenwart Gottes. Uns mitgenommen habt da hinein, dass wir hier gar nicht nur unter uns sind, sondern einer bei uns ist, der stärker, größer, höher, liebevoller, wie auch immer ist. Und der uns tatsächlich berühren möchte. Olympiade 1972 in München. Die Spiele gehen ihrem letzten Höhepunkt entgegen. Beim Marathonlauf wird von der Strecke gemeldet, dass der Amerikaner Frank Shorter nun bald als erster ins Stadion einlaufen wird. Da läuft man ja dann die letzte Bahn und alle sehen schon, wenn es nicht gerade einen spannenden Endkampf gibt, wer dann gewinnt. Ein Triumph erwartet ihn. Und eine Gestalt ist jetzt auch zu sehen. Zigtausende im Stadion schwenken die Fahnen, klatschen, schreien dem Mann zu, der auf die Bahn läuft und seine Hände in Jubelpose nach oben streckt. Die Kameras zoomen ihn heran. Die Sensation. Es ist nicht Frank Shorter. Keiner weiß, wer es ist. Ein Unbekannter. Es sieht sogar so aus, als ob es ein Deutscher ist. Ein Deutscher gewinnt in München den Marathonlauf. Die Begeisterung des Publikums kennt keine Grenzen. Nur noch wenige Meter sind zu absolvieren. Die Reporter fahnden fieberhaft in ihren Startlisten, um jetzt rauszukriegen, wer ist es denn nun? Plötzlich gehen zwei Funktionäre auf den Läufer zu, nehmen ihn am Arm und führen ihn von der Bahn herunter. Ein letzter Wink ins Publikum und der Applaus ebbt ab. Einer hat sich in Joggingklamotten in die Stadionrunde geschlichen, um auch einmal im Mittelpunkt zu stehen. Einmal wie ein Sieger gefeiert werden. Vielleicht haben das welche vor Augen. Das ist ja wirklich passiert. Verrückt. Hinten kommt Frank Shorter, der wahre Sieger. Gewinnen kann nur, wer den Wettkampf auch richtig führt. Man kann noch so überzeugend einen Schein erwecken, man gewinnt damit nichts. Das wurde an der Stelle wieder einmal deutlich. Aber wie wird man denn eigentlich ein Gewinner? Und wie lebt man als Gewinner? Darum geht es im Bibeltext aus dem Brief des Missionars Paulus an die Christen in der griechischen Hafenstadt Philippi, Kapitel 3 in den Versen 7 bis 14, die wir jetzt lesen wollen. Sie erscheinen hoffentlich an der Wand. Jawohl. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, auf dass ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die auch durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch den Glauben. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie lebt man als Gewinner? Wir lassen die Worte von Paulus mal auf uns wirken, unter dem Titel Der Weg zum Erfolg. Ich habe das in zwei Teile gegliedert. Erstens, vom Ziel her leben, gibt Paulus uns mit. Zweitens, auf das Ziel hin leben. Vom Ziel her leben. Ich möchte jetzt mal ein paar Fragen stellen. Es sind drei, genau genommen ist es eigentlich nur eine, in drei unterschiedlichen Art und Weisen. ob sich vielleicht irgendwie bei uns da etwas regt und wir das greifen können, worum es geht. Vielleicht kann man gar nicht auf Anhieb etwas dazu sagen. Wir lassen deshalb mal einen Moment Zeit. Stell mal die Fragen und du kannst dir das mal vor Augen stellen, was da als Antwort kommt. Du betrittst einen Raum voller fremder Menschen. Was gibt dir jetzt eigentlich Selbstvertrauen? Anders gefragt. Jemand, den du nicht kennst, fragt dich zu deiner Person. Was sagst du ihm eigentlich als erstes? Was möchtest du unbedingt erzählen, wenn er wissen will, wer du bist? Oder wir können die Frage auch so stellen: Wir feiern deine Beerdigung und die Leute unterhalten sich über dich. Was wünschst du dir, worüber sie jetzt reden? Was sollen sie eigentlich über dich sagen? Ich hätte in meinem Leben diese Frage vor vielen Jahren ja ausschließlich damit beantwortet, zum Beispiel, was ich beim Fußball erreicht habe. Das war mein Lebensinhalt. Nun ist ja die deutsche Fußballerseele seit dem letzten Jahr zutiefst getroffen und erschüttert und niedergeschlagen und am Boden zerstört, weil wir nun nicht mehr Weltmeister sind. Wir waren vorher so schön Weltmeister, wir alle waren Weltmeister. Da hat zwar keiner von uns auf dem Platz gestanden, aber wir waren Weltmeister. Spannend, was man doch davon hat, wenn andere was gewinnen, manchmal. Oder man könnte auch sagen, wie nötig man es manchmal hat, sich auf das, was andere erreicht haben, zu stützen. Schon spannend. Aber es kann uns ja auch selber so gehen. Nun wurde ja zum Beispiel vor 2 Jahren die Mannschaft, die ich trainiere, Kreismeister auf dem Feld und in der Halle, Fehmarn-Cup-Sieger und Sieger des Klaus-Gehlhaar-Gedächtnisturniers in Bad Segeberg. Man kann das alles schön aufzählen. Man könnte noch andere Sachen nennen. Und wir hatten so ein schönes T-Shirt bekommen, da hat sich jemand drum bemüht und wir eingesetzt. Mir war das eigentlich eher unangenehm. Kreismeister E-Jugend. Ja, natürlich waren die Kinder stolz darauf. Ich habe das T-Shirt allerdings selber nur mit Unbehagen getragen, muss ich sagen. Ich selber stand nicht einmal auf dem Platz als Trainer. Ich war ja nur der Trainer. Ich habe nicht ein einziges Tor verhindert. Ich habe nicht einen einzigen Pass gespielt und nicht ein einziges Tor erzielt. Und selbst wenn, was hätte ich eigentlich davon? Was bringen uns unsere Titel, die wir in dieser Welt erringen, eigentlich? Oder die Ehrungen, die Leistungen, die wir erbracht haben? Was bringt uns das eigentlich? Manchem vielleicht Geld, ja. Und was haben wir davon? Gestern hatte nun unsere Mannschaft, die sind jetzt 2 Jahre älter geworden, ein Pokalspiel. Das war so ein richtiges Pokalspiel. Ihr habt was verpasst. Wer so ein bisschen Freude an Sport hat, der wäre voll auf seine Kosten gekommen. Das ging hin und her in dem Spiel. Ja, und wir waren zwar spielerisch viel stärker, aber die Gegner haben ihre Möglichkeiten hervorragend genutzt und so ging immer eine Mannschaft mit einem Tor in Führung und die andere gleich wieder aus. Bis kurz vor Schluss einer unserer Spieler das 5:4 erzielte. Ein Jubel. Und dann kam irgendwann auch der Schlusspfiff. Was haben wir uns gefreut? Nun stehen wir im Halbfinale des Kreispokals. Was haben wir aber davon, diesen Pokal dann tatsächlich zu gewinnen? Selbst wenn wir es schaffen würden. Dass man das jetzt richtig versteht, es geht nicht darum, als ob alles Unsinn wäre, was wir so in unserem Leben machen und als ob Erfolge irgendwie nicht auch etwas sind, worüber man sich freuen kann. Das meint weder Paulus noch meine ich das jetzt. Ich möchte viel tiefer gehen und das habe ich mit diesen Fragen vorher versucht. Worauf sind wir stolz? Was meinen wir eigentlich in der Hand zu haben, was uns Bedeutung verleiht und was uns wertvoll macht? Und was uns irgendwie wirklich weiterbringt, wenn man auch mal über dieses Leben hinausguckt. Paulus spricht hier Klartext, worum es in unserem Leben wirklich geht. Menschliche Titel und Ehrungen bringen uns nicht weit. Sie lassen uns vielleicht in einem guten Gefühl zurück, wie den Läufer der Olympia 72 mal kurz bejubelt wurde. Nun war der Jubel sehr kurz. Der Jubel über unsere Ehrungen wird auch zu Ende sein, wenn wir dann abtreten. Was sollen die Leute eigentlich sagen auf unserer Beerdigung? Und Paulus meint, letztlich geht es in unserem Leben darum, nicht was Menschen dazu sagen, sondern was Gott dazu sagt. Dabei mögen die Menschen eine Rolle spielen. Ich wäre schon sehr enttäuscht, wenn die alle sagen würden, der konnte mich nie ausstehen und deswegen bin ich auch froh, wenn er weg ist. Wäre was schiefgelaufen, also von dem, was ich in meinem Leben verfolge. So, werden bestimmt welche bei sein, oder die kommen dann eben nicht, aber denken tun sie es ja trotzdem. Die Frage ist, ob wir bei Gott ankommen, sagt Paulus. Und da gibt es ja so eine schöne Anekdote von dem französischen Spötter Voltaire, der in einer Tischrunde Friedrichs des Großen einmal sagte, ich verkaufe meinen Platz im Himmel für einen preußischen Taler. Da fragte ein frommer Ratsherr, der da auch eingeladen war, oder sagte dazu, Sie sind hier im Preußischen. Und da muss jeder, der etwas verkaufen will, sein Eigentumsrecht daran erstmal nachweisen. Können Sie mir nachweisen, dass Sie einen Platz im Himmel haben? Und wollen Sie ihn dann noch verkaufen, dann zahle ich jede Summe. Voltaire soll darauf verlegen geschwiegen haben. Ja, ein Platz im Himmel ist kostbar, aber nicht käuflich. Er ist äußerst wertvoll, aber nicht bezahlbar. Weder das, was wir verdienen oder haben oder leisten, weder unsere Abstammung, irgendein Adel oder was auch immer wir, eine Würde, hilft uns etwas dazu, mit Gott in Ordnung und bei ihm anzukommen. Denn dabei geht es um eine Beziehung. Und darüber hat Paulus in den Briefen des Neuen Testaments leidenschaftlich geschrieben. Es geht für uns nicht darum, was wir geschafft haben, sondern ob wir mit Gott in Ordnung gekommen sind, ob wir als seine Tochter und sein Sohn angenommen sind. Darum geht es. Und dafür kann man sich nicht qualifizieren. Also jedenfalls nicht, wie wir das sonst in unserer Welt können. Dabei spielt eigene Leistung keine Rolle. Ja, und jetzt, das ist ja noch gelinde ausgedrückt, Paulus benutzt hier Worte für Abfall oder auch Kot, also das, was hinten rauskommt. Ja, das, womit man auf keinen Fall etwas zu tun haben will. Und er sagt, alles, was ich, und ich hätte eine Menge als Jude und als einer, der in der strengsten jüdischen Glaubensrichtung untadelig gelebt hat, ich hätte einiges hier zu melden. Aber wenn es um das geht, worum es geht, dann ist das nur noch Abfall und Mist für mich. Weil es mich bloß daran hindert, mich beschenken zu lassen. Wenn ich mit vollen Händen vor Gott zu stehen meine, dann habe ich die Hände nicht mehr leer, um mich beschenken zu lassen. Und das ewige Leben gibt es nur geschenkt. Und was ich meine, dazu bezahlen zu können, das ist Minus letztlich. Nur die Berührung durch die Hand des Meisters zählt, haben wir vorhin ja gehabt. Das macht wertvoll. Und das trifft uns entweder jetzt schon oder aber es sollte uns treffen. Und es dürfte ruhig mal eine schlaflose Nacht geben heute. Denn wir haben eine Auffassung, wie wir angenommen werden wollen von Menschen oder auch von Gott. Ja. Deswegen erzählen wir ihnen ja so gerne, was gelingt. Was wir schon so gemacht haben, ist immer wieder interessant. Ich treffe irgendwo in Gemeinden Leute und die erzählen mir, wo sie überall mitarbeiten. Als ob ich danach gefragt hätte. Als ob das jetzt das Entscheidende ist. Das ist schon spannend. Ja, so wie ich auch. Ich wurde total traurig, als bei einem Pastor, den ich sehr geschätzt habe, an meinem vorigen Dienstort, bei seinem 60. Geburtstag, oder war das das Dienstjubiläum, ich weiß es nicht mehr, aufgezählt wurde, was an Bauwerken in seiner Zeit alles errichtet worden ist dort in der Gemeinde. Macht das diesen Menschen aus? Oder etwa seine Arbeit? Und macht die den Menschen aus? Ja, und wir merken das ja selber. Wenn uns Menschen begegnen, die sich dadurch aufdrängen, dass sie uns erstmal darstellen, wie toll sie sind, dann finden wir das ja nicht zwangsläufig anziehend. Man riecht ja mitunter dabei etwas. Es stinkt nämlich mitunter zum Himmel. Weil die meinen, wenn der begreift, was für ein toller Kerl oder für eine tolle Frau ich bin, dann muss der mich mögen. Ich möchte aber keinen mögen müssen. Deswegen wird es einem unbehaglich, sogar dabei. Es mag sein, dass wir sowas ja nicht machen. Wir prahlen ja nicht rum. Es sind nur andere, die das machen. Aber jetzt überleg mal, wie du reagierst, wenn du kritisiert wirst. Wenn jemand etwas an dir auszusetzen hat. Siehst du das dann als eine kostenlose Beratung, für die andere viel Geld zahlen bei Psychologen? Oder als einen Eingriff in deine Privatsphäre und ein Signal, der mag mich nicht? Wenn das zweite der Fall ist, dann baust du deinen Wert darauf, ob andere dich toll finden oder nicht. Und du musst dich bei ihnen anbieten, damit sie es endlich mal tun und endlich mal begreifen, wie sehr du zu schätzen bist. Und nun hat Paulus nicht sich selber betrachtet und gemerkt, Mensch, das bringt dir ja alles nicht, so gut, wie du dachtest, bist du gar nicht. Das hat ihm gar nicht geholfen. Paulus kam auf diese Dinge nur durch die Begegnung mit Jesus Christus. Als er dabei war, nach bestem Wissen und Gewissen die Christen zu verfolgen und Jesus plötzlich auftaucht vom Himmel her, der war eigentlich schon gestorben und das hat Paulus auch geglaubt. Deswegen musste er den ganzen Spinnern, die von denen Jesus immer reden, ja das auch austreiben. Und plötzlich begegnet ihm Christus und er begreift, der ist ja wirklich erstens gestorben, zweitens nicht aus eigener Schuld, sonst wäre er nicht wieder von den Toten auferstanden. Dann ist er von den Toten auferstanden, es ist ja wirklich der Sohn Gottes und er ist nicht für seine eigene Schuld gestorben, sondern für meine, weil es bei mir nicht stimmt mit Gott. Weil ich die Liebe zu Gott und zu den Menschen nicht habe und weil mein Herz nicht ist, wie es sein sollte. Sonst wäre er ja nicht gestorben. Also da können wir so Typen wie ich, die sich gerne so um sich selber kreisen und malträtieren und versuchen, sich besser zu machen, indem sie auf sich rumtreten, die können jetzt ruhig mal wissen, brauchst nicht mehr weitermachen, das hilft dir nicht. Kannst vergessen. Guck dir doch lieber mal Jesus an. Wenn ein Bild sich dir einprägen soll, musst du es angucken. Das ist das Einzige, was hilft. Und das hat Paulus gemacht. Und das hat seine Bewertung völlig auf den Kopf gestellt. Und jetzt sagt er, jetzt will ich lieber nichts mehr davon wissen, ob ich irgendwas vorzuweisen haben könnte. Ich möchte nur noch offen sein dafür, dass Jesus mich mit seiner Liebe einfach grundlos beschenkt. Und deswegen höre ich mal auf, so zu tun, als dürfte mir keiner sagen, ich hätte was falsch gemacht. Und als wäre in meinem Leben nichts mehr zu ändern. Als wäre alles in Ordnung. Das können wir ja hervorragend. Also was wir nicht alles an Erklärungen parat haben, warum wir die Dinge nicht anders machen konnten, als wir sie gemacht haben. Und warum Gott nicht mal einsehen sollte, dass seine Gebote schön und nett sind, aber im Grunde ja mein Leben doch nicht treffen. Das ist schon spannend. Jesus ist der wahre Gewinner und er ist der wahre Gewinn dieses Lebens, sagt Paulus. Und alles, was ich selber meinte zu haben, ist eine Niete gewesen. Regelrecht ein Hindernis. Und jetzt will er nicht mehr auf Selbstgemachtes bauen, sondern er will vom Ziel her leben. Und das ist nämlich Jesus. Und einzutauchen in die Gemeinschaft mit Jesus. Das verändert auch das Leben, sagt er. Und das kommt als zweites auf das Ziel hinleben. Ihn möchte ich erkennen Und da ist tiefe Lebensgemeinschaft gemeint. Adam erkannte sein Weib, dasselbe Wort. Ich sage es immer wieder, damit es sich einprägt. Ja, da ist vertrauensvolle und liebevolle Gemeinschaft. In Jesus eintauchen. Darum geht es. Wir haben jetzt in der Schweiz in unserem Urlaub so herrliche Wanderungen erlebt, ganz toll. Ich merke, ich werde langsam älter. Es geht auch nicht langsam, habe ich den Eindruck, aber ich werde älter so. Und an einem Tag, also es war schon anstrengend, was wir da so gemacht haben. Aber alle wussten, was uns oben erwartet. Deswegen haben diesmal relativ wenige gejammert. Manchmal geht es ja auch mit Gejammer. Da muss man eben die Kinder da hochzerren. So geht ja auch. Aber da oben war so ein Plateau und da waren tolle Sessel in Bäume gehängt, in denen man so schön schaukeln konnte und Hindernisse, auf denen die Jungs Parcours laufen konnten und ein Wasser, in dem man spielen konnte und eine tolle Aussicht und alle wollten da hoch. Wir sind da so lange geblieben, wie es ging. Also die anderen alle schon unten waren, sind wir erst gegangen. Es waren Unwetter angesagt, deswegen ging man da an dem Tag ein bisschen früher als sonst. Wir sind bis zuletzt geblieben. Einfach herrlich. Ja, wir tun ja immer so, als ob unser Leben leicht sein müsste. Und bequem. Und vor allem, es muss sich unterwegs schön anfühlen. Und wir meinen als Christen, mein Leben ist dann richtig gelaufen, wenn es möglichst schön war. Nein, es geht ums Ziel, dass du das erreichst. Und das kann auch als Christ. Viele Probleme haben wir ja nicht mehr, die andere haben, oder können sie jedenfalls bei Jesus loswerden. Andere haben wir dafür, die andere nicht haben. Aber es geht darum, dass Jesus dich in seine ewige Gemeinschaft mit hineinnehmen will. Und es kann sein, dass es auf diesem Weg schwierig wird. Und dass du Dinge machen musst, die dir nicht schmecken. Und in deinem Leben Dinge durchhalten musst, Durststrecken aushalten musst, die du dir nun wahrlich nicht gesucht hättest, wenn du nochmal wählen dürftest. Und trotzdem gibt es sie. Und das ist die gute Nachricht. Wenn es in deinem Leben schwierig geworden ist und du dich fragst, was habe ich jetzt eigentlich davon, an Jesus zu glauben, wenn das so schwierig ist, es muss nichts schiefgegangen sein. Kann ich trösten damit, es muss nichts schiefgegangen sein. Es kann ja mal was schiefgehen, aber es muss nichts schiefgegangen sein. Vielleicht gehört das einfach zu dem Weg, den du gehst. Und du solltest ihn dir manchmal nicht erleichtern. Wir dürfen gerne, wenn Gott nichts anderes sagt, uns einen leichteren Weg suchen, aber wenn Gott uns sagt, geh diesen, und manchmal ist das viel deutlicher, als wir das glauben, dass er das sagt oder als wir es wahrhaben wollen, dann solltest du diesen gehen. Das sage ich gegen unser heutiges Lebensgefühl einfach mal. Denn auch hier gilt es, was vorher schon galt. Und das hat der Theologieprofessor Hans-Joachim Eckstein neulich auf dem Upgrade-Kongress, bei dem ihr auch was verpasst habt, so herrlich ausgedrückt. Mehr als Christus kannst du nie haben. Und weniger solltest du nie beanspruchen. Mehr als Christus kannst du nie haben. Und weniger solltest du nie beanspruchen. Das tun wir aber, wenn wir seinen Weg verlassen. Paulus wusste, dass Gott uns glücklich macht. Ja, aber nicht einfach mal kurzfristig gesehen, sondern dass er uns in seine Freude hineinnehmen will. In dieser Welt schon, unter vielen Schwierigkeiten und dann in der Ewigkeit. Er hat mit Christus etwas gefunden, das ihm noch wichtiger wurde als sein persönliches Glück. So bedeutend ist er. Deswegen möchte er ihn erkennen. Und die Kraft seiner Auferstehung, diese Lebenskraft, mit der Gott Tote lebendig macht, mit der man das, was uns am Leben hindert, beiseite lassen kann und das, was gut ist, endlich leben kann, auch wenn es auf den ersten Blick doof erscheint. Mag ja manchmal sein. Die Gemeinschaft seiner Leiden. Er wollte auch bereit sein, für Christus an Menschen, für Menschen und durch Menschen oder was auch immer zu leiden. Weil er wusste, so wird er mit dem Tod von Jesus gleichgestaltet. Er wird da hineingenommen und dann steht er zu einem neuen Leben auf. Das ist das Ziel. Er ist da noch nicht, sagt er. Weder ist er am Ziel, noch ist in seinem Leben schon alles, wie es sein sollte, noch hat er schon diese Gemeinschaft mit Christus so ausgekostet, wie es eigentlich gedacht ist. Auch da die gute Nachricht, Erlebst du das auch so? Du bist in bester Gesellschaft. Aber, sagt er, ich bin noch nicht fertig, aber ich jage dem nach. Und jetzt lasse ich hinter mir, was hinter mir liegt. Auch die ganzen Vorzüge, die ich vorher meinte zu haben. Auch die ganze Schuld, die ganze Last. Das lasse ich da hinten und jetzt folge ich Jesus, hänge mich an ihn ran und jage dem nach, was er schenkt. Wie ein Läufer in der Rennbahn. Ja, der guckt auch nicht ständig da hinten, Mensch, wen habe ich denn eigentlich alles schon hinter mir und wie war der Weg da so und wäre ich denn jetzt nochmal gegangen im Nachhinein und so. Nee, der guckt nur nach vorne. Man stellt sich so einen Läufer mal vor. Paulus kannte sich aus in seiner Welt. Er ist an den Start gegangen, weil Jesus ihn ergriffen hat. Davon lebt er. Das ist das Zentrum. Deswegen ist Paulus auch nicht unsicher und so darf man diese Worte nicht missverstehen, als ob er nicht im Himmel ankommen würde, als ob Jesus ihn nicht mitnehmen würde, wenn er wiederkommt. Darüber ist Paulus überhaupt nicht im Unsicheren. Er ist nur noch nicht da angekommen, wo Gott mit ihm hin will. Er hat genug an der Gnade, die in Christus für uns da ist. Und darüber freut er sich und deswegen ist er auch nicht unzufrieden mit seinem Leben. Er hat noch nicht genug an der Kraft, die von Christus in seinem Leben zur Auswirkung kommt. Damit sollte man auch mal unzufrieden sein, im Sinne von, jage mehr nach. Deshalb richtig verstehen hier. Und die Kraft von Christus ist eben keine Kraft, die uns nur von Höhepunkt zu Höhepunkt schweben lässt, sondern wenn wir an einen Gekreuzigten glauben, der wieder auferstanden ist, dann ist das oft ein Weg auch des Leidens. Ich behaupte das ja immer, vielleicht sagt mal Gott mir irgendwann nach, vorher hast du zu viel geredet, aber stellen wir uns auch auf die Verfolgung ein, hier in Deutschland. Deswegen sage ich das so. Das gehört dazu. Dass wir es nicht erlebt haben, dafür können wir Gott auf Knien danken. Und dass wir diese Zeit nicht genutzt haben, damit alle hier von Jesus hören, dafür sollten wir Gott auf Knien um Vergebung bitten. Paulus jagt dem Ziel nach. Dabei stört ihn Perfektionismus, der nur zufrieden ist, wenn man alles kann und schafft. Und dabei stört ihn auch Gleichgültigkeit, als ob es egal wäre, was Gott uns zum Leben sagt. Nein, er geht den Weg, den Jesus gegangen ist, den Weg des Vertrauens auf Gott, und indem er sich beschenken lässt und nur abhängig ist vom Vater. Er will nämlich nicht, dass Gott ihm sagen muss am Ende der Zeit, du hast es geschafft, du hast es richtig gemacht. Das wäre seine Gerechtigkeit. Er weiß, dass am Ende nur stehen wird, das habe ich dir geschenkt. Wie schön, dass du dich jeden Tag darüber gefreut hast und daran und das mit ins Leben genommen hast. Den Lauf gewinnt der, der sich vom Sieger auf seinem Lauf, auf seinem Weg mitnehmen lässt. Der Weg zum Erfolg. Jesus hat sein Leben für dich hingegeben. Er hat deine Schuld bezahlt und dein Versagen ausgeglichen. Er beschenkt dich mit seinem Leben. Nun lebe im Glauben auf seine Kosten und auf seinem Weg. Mehr als Christus kannst du nie haben und weniger solltest du nie beanspruchen. Dazu kann man jetzt nur sagen, Amen. So ist es. Das ist gewiss.